Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Ottfried Höffe. Einen schönen guten Morgen.
Den schönen guten Morgen erwidere ich gern.
Sie sind Fachmann für Ethik, Aristoteles und Kant. Sie hatten Lehrstühle in Duisburg, in Fribourg, Zürich und Tübingen. Sie haben einen ganz beeindruckenden Lebenslauf. Und hochinteressant fand ich, dass Sie das einzige internationale Mitglied der Teheraner Akademie für Philosophie und Weltweisheit sind. Und gerade bestimmen die Schlagzeilen natürlich die Meldungen über den Iran, die Kriegsangst im Nahen Osten. Wie verfolgen Sie diese Meldungen?
Also zunächst muss ich sehr ruhig sagen, dass ich ganz stolz bin, dort das einzige Mitglied zu sein. Das ging über die Philosophie, vor allem über Kant, dann über einige Doktoranden, die bei mir studiert haben. Da wurde auch einiges ins Persische übersetzt. Und das ist umso bedauernswerter, dass das Land jetzt so unter einem Druck steht, unter einem autoritären Regime. Damals sah es aus, als ob sich das Land wieder frei entwickeln könnte. Und das ist alles zurückbuchstabiert. Und das ist eigentlich beschämend. Die Kontakte sind dadurch auch schwächer geworden. Ich kann mich fast nur noch auf Medien konzentrieren und nicht mehr auf die direkten Informationen, die ich früher bekommen habe.
Wann hatten Sie zuletzt Kontakt dorthin?
Also ich habe es indirekt über meinen Doktoranden, der inzwischen eine eigene Karriere in Deutschland macht, der mir immer wieder eine Mitteilung gibt. Aber seine Familie ist teils in Deutschland, zum größeren Teil in Kanada, weil dort gibt es eine größere persische oder iranische Kommunität. Und da bekomme ich indirekt immer Informationen.
Verfolgen Sie das denn jetzt gerade? Es heißt ja, die Lage könnte außer Kontrolle geraten, wobei es jetzt auch wieder Gesprächsangebote seitens Trump gibt. Aber es scheint ja auch so, dass man auf beiden Seiten bemüht ist, dass die Lage nicht wirklich außer Kontrolle gerät. Ist das lediglich Säbelrasseln, wie es ja von vielen Beobachtern eingeordnet wird? Was glauben Sie?
Also zunächst glaube ich, dass mindestens ein Rest von Vernunft da noch herrscht. Und zwar auf beiden Seiten. Man kann ja keiner Seite sagen, dass sie bisher ein Übermaß an Vernunft gehabt hat. Wir müssen damit zurande kommen, wobei es eine Schande ist, dass über Jahrzehnte, Jahrhunderte der Vordere Orient zu den großen Krisenbereichen der Welt gehört. Und in Teheran, man darf ruhig auch Persien sagen, war es eben lange, sah es sehr viel besser aus. Und das ist eine Kultur hier, die über das Islamisch-Arabische weiter zurückreicht, worauf sie auch sehr stolz ist. Und ich hatte immer gehofft, dass diese auch vorislamische, vorarabische Kultur ein Selbstbewusstsein schafft, dass eine gewisse Distanz und damit die Fähigkeit des etwas Bessermachens entsteht.
Vor 10 Jahren haben Sie eine Veranstaltung in Teheran, da haben Sie Ihre Teilnahme abgesagt, weil Sie befürchtet hatten, dass es zu einer Propagandaveranstaltung werden könnte. Welche Reaktion haben Sie darauf auf Ihre Absage hin erlebt?
Zunächst eine starke Reaktion einfach in den deutschen Medien. Von dort sehr, sehr zurückhaltend. Der Grund war ja, dass war der sogenannte Welttag der Philosophie, der dort auch stattfinden sollte. Und der Hauptverantwortliche war eben nicht, was ich gehofft hatte, der Direktor dieser Akademie, sondern eine Stelle höher. Und das war eine der Personen, die mit dafür gesorgt haben, dass einer von den Freunde, die ich damals kennengelernt habe, Kollegen, nach Wien verschwinden müsste, der andere nach Zürich, der dritte im Gefängnis landet. Das, finde ich, konnte man nicht unterstützen.
Ja, im vergangenen Herbst wurde wieder ein Schriftsteller zu 23 Jahren Haft im Teheran verurteilt. Sie haben vor vielen Jahren die Forschungsstelle für politische Philosophie an der Universität in Tübingen gegründet. Wie definieren Sie denn politische Philosophie?
Politische Philosophie handelt, das ist trivial, über Politisches. Die politische Philosophie setzt aber schon ein gewisses politisches Moment in der Gesellschaft voraus und vor allem, sie will auch einen gewissen Einfluss nehmen. Man darf nicht glauben, Philosophen sollten an die Stelle der Politiker treten und dieses berühmte Wort von Platon, dass die Philosophen Könige werden sollten oder aber die Könige wahr philosophieren, das muss man sich nicht zum Vorbild nehmen.
Und wenn wir das jetzt übersetzen auf die aktuelle Situation, die Kriegsangst im Nahen Osten, die wir gerade vielfach besprechen, gibt es da eine politische Philosophie?
Also zunächst mal würde ich sagen, die politische Philosophie ist so etwas wie eine Initialmacht. Die hat mitgeholfen, dass es einen demokratischen Rechtsstaat gibt, dass es Gewaltenteilung gibt, Grund- und Menschenrechte. Der nächste Schritt, könnte man sagen, Kontrollmacht, dass sie prüft, findet das statt? gibt es in unseren eigenen Gemeinwesen noch genug von dieser demokratischen Rechtsstaatlichkeit? Vor allem gibt es es in anderen Staaten. Und damit haben wir auch das Recht, andere Staaten und Gemeinwesen zu kritisieren. Bis hin in Sachen beispielsweise damals im Kosovo-Konflikt, dass man auch sich überlegen darf, und das ist ein sehr kompliziertes Phänomen, darf man, wenn eine Art Völkermord droht, dann von außen militärisch eingreifen.
Aber das heißt, Sie beziehen es nur lediglich auf die Kritik. Mehr kann die Philosophie also nicht tun.
Was heißt jetzt lediglich Kritik? Wir können davon ausgehen, dass Kritik ursprünglich, das ist, was im Feuilleton Kritik heißt, nicht ablehnen und verreißen, sondern beurteilen. Das Positive und das Negative. Und das gehört auch in diesem Sinne zur kritischen Philosophie. Was ist gut in der Rechtsstaatlichkeit? Was kann verbessert werden, aber ohne die Rechtsstaatlichkeit, die Öffentlichkeit aufzugeben? Also es ist ein vielfältiges Arbeitsgebiet.
Also dass jetzt gerade auch gegen Völkerrecht verstoßen wird, das wäre einzuordnen als politische Philosophie.
Wäre ein Teil der politischen Philosophie. In den Bereichen arbeitet die politische Philosophie, wie man so schön sagt, interdisziplinär. Sie muss auch mit den Völkerrechtlern sprechen, sie muss mit den Politikwissenschaftlern. Aber in meiner etwas unvorsichtigen Einschätzung, wenn überhaupt es richtig war, diesen General da umzubringen, warum macht man das im Irak? Der Irak fühlt sich in seiner Souveränität zu Recht verletzt, das war ja ein Iraner. Wieso greift man dann sogar noch im Irak an, obwohl es ein relativ US-freundlicher Staat ist? Man muss nicht US-freundlich sein, aber wenn man als US-Präsident dort einen freundlichen Staat hat, dann muss man den noch nicht vor den Kopf stoßen. Man hat also unnötig noch eine Kriegsgefahr.
Sie glauben, die Provokation war dadurch noch höher?
Ja, man hat eine Kriegsgefahr heraufbeschworen, die wir nun wirklich nicht brauchen.
Und Sie haben zuletzt über die hohe Kunst des Alterns geschrieben. Es gab eine Akademiegruppe, Altern in Deutschland war das Thema, mit der haben Sie sich intensiv befasst. Haben Sie denn dort etwas Überraschendes über das Alter und das Altern gefunden?
Vielleicht nicht grundsätzlich überraschend, denn ich bin auch nicht mehr ganz jung, so dass ein Teil der Lebenserfahrung schon vorher da gewesen ist, aber gewisse Schwerpunkte. Dinge, die ich vorher auch schon störend fand, die wurden dann deutlicher werden worden. Das Stichwort alternde Gesellschaft. Das ist eigentlich in vieler Hinsicht unsinnig. Erstens kann eine Gesellschaft nicht altern, sondern höchstens die Demografie. Die Alterspyramide ändert sich. Zweitens müssen die Leute, wenn sie älter werden, nicht deshalb weniger fit sein. Man kann heute sagen, die Menschen sind sozusagen 10 Jahre länger körperlich, geistig, seelisch, sozial noch fit im Verhältnis zu vor 2 oder 3 Generationen.
Wobei sich ja andere Krankheiten mehr und mehr entwickeln zu Volkskrankheiten, wie die Demenz beispielsweise. Da stecken ja auch große Herausforderungen drin.
Das ist richtig, aber es betrifft meistens die sogenannten Hochaltrieren ab 80, 85. Aber viele, man muss ja nur fragen, wenn Sie einen 70-Jährigen fragen, fühlen Sie sich alt, wird er sagen, natürlich nicht.
Ich 70 ist das neue 50, sagt man.
Ja, genau. Das ist vielleicht übertrieben, aber man fühlt sich mindestens als 60-Jähriger.
Ja.
Und wenn man schaut, sagen wir, von meinem eigenen Metier her, der Hochschule, was in den Seniorenuniversitäten an jüngeren Alten dort auftauchen, mit welchem Engagement die sich vorbereiten, nachbereiten, zuhören oder meinetwegen auch auf Kreuzfahrten gehen, wie beweglich die sind, geistig und körperlich. Auch seelisch sind ein Gutteil des Ehrenämter wird ja von dieser Gruppe wahrgenommen. Wenn sie Großeltern sind, kümmern sie um die Kinder. Also es ist ein vielfältiges Bild, was die alternde Gesellschaft als Stichwort eigentlich beiseite schieben soll.
Ja, das rauszuhören, es gibt durchaus Positives am Altern. Wir haben auf der Straße mal gefragt, was ist das Schöne am Altern?
Am Älterwerden ist es schön. Ich habe 2 kleine Kinder, die werden immer älter und immer selbstständiger und man sieht sie heranwachsen.
Die Männer, wenn sie älter werden, werden sie reifer, sehen interessanter aus.
Es gibt Dinge, die mache ich nicht mehr. Ich treffe mich nicht mehr mit Menschen, die mir nicht gut tun. Ich höre mir nicht mehr alles an.
Ich drücke es mal so aus. Umso älter ich werde, umso besser geht es mir.
Herr Professor Höffe, stimmen Sie mit dem überein, was Sie gerade gehört haben?
Eigentlich mit allem. Dass man sich wohlfühlt, dass man noch geistig frisch bleibt, dass man manche Dinge aufhört, die man früher gemacht hat. Das kann Resignation sein, das kann aber auch eine Art Selektion sein aus Klugheit. Bestimmte Dinge müssen einen nicht mehr bewegen, weil sie nicht in mein eigenes persönliches Leben hineinspielen.
Sie haben eine ganz besondere Empfehlung. Sie sagen, die 4 L sind wichtig. Welche Ls sind das?
Das ist Laufen, Lernen, Lieben und Lachen.
Wie sieht's bei Ihnen mit dem Laufen aus?
Ich bewege mich relativ viel und bin darüber ganz froh, dass ich noch, früher bin in der Schweiz, konnte ich noch auf die hohen Berge steigen, das ist jetzt ein bisschen zu weit weg. Aber Bergwandern, Fahrradfahren, auch zu Fuß um Seen herumlaufen oder den wunderschönen Schönbuch zu erschließen. Das ist mir ein Vergnügen.
Gehen wir die Els gerade mal durch bei Ihnen. Das Lernen.
Lernen, ja, geistig beweglich zu sein. Da habe ich den Vorteil als Philosoph. Ich schreibe noch weiter Bücher und Aufsätze. Ich kann Vorträge halten. Ich diskutiere auch mit meinen Doktoranden. Insofern glaube ich einigermaßen geistig frisch zu bleiben.
Das Lieben.
Das Lieben heißt ja im Wesentlichen viele Sozialkontakte. Im engen Sinne geht es los, die Beziehung zu meiner Frau, dann zu meinen Kindern und Enkelkindern, aber auch viele andere Sozialkontakte. Wir sind in einer Theaterlesegruppe, die war wieder gestern. Wir lesen im Monatsrhythmus ein Theaterstück. Inzwischen sind wir bei 220 gelandet. Gestern war Don Carlos, zweiter Teil, dran. Früher war ein Euripides. Also das geht quer durch die europäische Theaterliteratur. Der jeweilige Gastgeber, man wandert von einem Elternpaar zum anderen, entscheidet, was gelesen wird. Er bringt die Bücher mit, man ist nicht vorbereitet und legt einfach mit dem Lesen los. Und das macht schlicht Spaß.
Ja, das, was Martin Buber schon gesagt hat, das Prinzip Ich und Du, das dialogische Prinzip, das würde aber auch gleichzeitig bedeuten, Singles haben es schwerer.
In mancher Hinsicht ja, das dürfte auch wohl sein. Viele fühlen sich auch nicht wohl. Und das Stichwort Einsamkeit ist ja nicht nur für die Älteren, aber für sie auch besonders ein wahres psychisches Problem.
Jetzt haben wir noch ein L, das Lachen.
Das Lachen, ja, die emotionale Seite. Man soll letztlich bei aller Mühen, die das Leben macht, auch Spaß am Leben haben. Und da gibt es sogar jetzt wissenschaftliche Untersuchungen. Wer 20 Sekunden lacht, hat so viel sozusagen körperliche Fitness betrieben wie 10 Minuten am Ruderpin zu sitzen. Und das macht doch Spaß.
Haben Sie denn ein Vorbild in Sachen älter werden und altern? Gibt's das?
Also in verschiedener Weise. Ein Teil meiner Umwelt, zum Beispiel mein Großvater, der ist 97 geworden, obwohl er vom Ersten Weltkrieg her ein starkes Rheumaleiden hatte, also gerade nicht gesundheitlich gesegnet war. Dann Personen aus der Weltgeschichte wie Gant, der war auch ein, ja, man könnte sagen, ein buckliges Hutzelmännchen von 1,57 und ist trotzdem mit einer relativ schwachen Gesundheit, ist trotzdem 80 geworden. Oder was man immer unterschätzt, was glauben Sie, was das Durchschnittsalter der antiken ja, Intellektuellen war, der Schriftsteller, Philosophen?
Muss höher als das Durchschnittsalter ansonsten gewesen sein, vermutlich,
das war
oder?
Bei 75. Ja. Das ist also fast das Alter, was heute Männer auch erreichen mit 78.
Also die geistige Fitness ist da ganz
die geistige
wichtig.
Fitness war. Und man darf sich sowieso nicht täuschen, das Lebensalter mit null sieht anders aus, weil viele eben in der Säuglingszeit sterben oder Buben, die bis 20 vielleicht in den Krieg ziehen mussten. Wenn man danach geht mit 25, ist das die Lebenserwartung nicht so viel geringer damals als heute.
In der hohen Kunst des Alterns erwähnen Sie auch einige Ärzte und Philosophen, wie Paracelsus zum Beispiel. Und der hat gesagt, ein Arzt muss seinen Patienten lieben. Was können wir denn von Paracelsus fürs Altern lernen?
Also zunächst einmal, es kommt auf Zuwendung an. Die Zuwendung in diesem Fall, die Asymmetrie von Arzt und Patient, aber generell, die Menschen sollen sich zueinander zuwenden, sollen miteinander auch Gefühle haben, die man Sympathie und Empathie nennt. Und das macht ja dann beiden Seiten Spaß.
Wobei das ja mehr und mehr verloren zu gehen scheint, wenn man auf die Kliniken guckt. Das sind Wirtschaftsbetriebe und es sterben auch in deutschen Kliniken fast 19.000 Menschen durch Behandlungsfehler in jedem Jahr. Also so ein alter Grundsatz, gilt der heute noch?
Also er gilt schon, das ist der Grundsatz vom Hippokratischen Eid, heißt ja Salus aegroti suprema lex. Aber wird das gelebt? Es gibt viele Beispiele davon, auch heute, sowohl aus Hausärzten, Fachärzte und auch Klinikärzte. Viele auch, die in der Ausbildung stehen, die dann gerade weggehen von der Klinik, weil sie sagen, diese Art Arbeit macht mir nicht so viel Spaß, unter anderem auch wegen der Hierarchie. Also und der Finanzdruck, der geht natürlich letztlich dann von der Gesellschaft aus, weil der Teil, den wir in unser Gesundheitswesen setzen, von der Politik und damit von den Bürgern mitbestimmt wird.
Aber wenn Sie sagen, es geht von der Gesellschaft und den Bürgern aus, was kann der Bürger dafür tun?
Also zunächst mal kann er schauen, dass er so gesund lebt. Wobei es generell ist, dass das letzte halbe Jahr eines Lebens, und gleich ob das ein 40-Jähriger und ein 80-Jähriger ist, das letzte halbe Jahr ist vom Gesundheitswesen her das teuerste. Ein Schweizer Erziehungsdirektor hat das mal gesagt, vom Bildungswesen, das letzte halbes Jahr der Schweizer Bevölkerung ist teurer als das gesamte Bildungswesen.
Welchen Schluss ziehen Sie daraus?
Also zunächst einmal, dass man das Bildungswesen nicht unterschätzen darf. Bei aller Wertschätzung, die wir der Gesundheit beimessen, und das ist eines der wichtigsten Güter, darf das nicht dazu führen, dass wir für andere Dinge wie das Bildungswesen, das heißt ja für die jungen Leute, keine Zeit und kein Geld mehr haben. Das andere, man muss uns natürlich, das muss uns etwas wert sein.
Aber zurück zur Medizin und zu dem, was dann wir als Gesellschaft und Bürger tun können, außer das gesunde Leben, wenn das nun mal nicht ausreicht?
Ja, Sie meinen, wie wir da Geld sparen können? Oder jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden.
Also wenn Sie sagen, der Bürger muss etwas tun, denn der Bürger ist mündig und kann vielleicht auch die Politik beeinflussen. Wie könnte er das tun, damit ein Krankenhaus, ein System wieder so funktioniert, wie sich das der Bürger wünscht?
Ja, das ist ganz schwierig. Jetzt zum Beispiel die Debatte der Krankenausschließungen. Von einer bestimmten Perspektive aus sagt man, es gibt zu viele Krankenbetten und damit auch zu viele Krankenhäuser. Von der anderen Frage, für eine normale, einfache Geburt muss man nicht in die Klinik gehen. Für einen Blinddarm muss man auch nicht gehen. Man möchte aber in relativ kurzer Zeit das nächste Krankenhaus dann erreichen.
Aber da würden Ihnen wahrscheinlich viele Gynäkologen und Hebammen widersprechen, die sagen, doch, dafür muss man in die Klinik, es kann so viel passieren.
Ja, es muss eben nicht die große Klinik sein, meine ich, die Universitätsklinik, es kann eben das Kreiskrankenhaus sein. Die einfachen Fälle der Gynäkologie oder des Blinddarms können dort erledigt werden und ist dann auch, wenn man so will, unnötig teuer.
Also halten Sie das Bestreben unseres Gesundheitsministers, der mehr und mehr die kleinen Krankenhäuser schließen möchte, für ein falsches?
Ich halte es mindestens für bedenklich. Und er muss eben beide Gesichtspunkte sehen. In der Politik kommt es immer auf Güterabwägung an. Einerseits sozusagen die besten Fachleute, die zugleich aber relativ teuer sind. Ein Krankentag in einer Klinik, Universitätsklinik ist sehr viel teurer als in einem Kreiskrankenhaus. Und dann soll er dafür sorgen. Und wir haben ja eine sehr lange Ausbildung. Um am Ende Facharzt zu sein für Gynäkologie, braucht man 10-12 Jahre und vielleicht sogar mehr. Da muss man doch erwarten, dass sie dann gut genug sind. Und das müssen nicht alle Professoren werden.
Und Sie haben jetzt gerade eben einen Satz gesagt, das letzte halbe Jahr eines Menschen ist das teuerste. Daraus schließen sich ja noch mehr Fragen an. Kann man und soll man überhaupt sein Lebensende planen? Sie stellen die Frage und welche Antwort haben Sie darauf? Soll man?
Also es ist klug, wenn man das macht. Und diese Art sollen nicht eine moralische Verpflichtung, aber eine Klugheit. Man kann das auch. Und wenn man sein Leben offen führt, sieht man ja. Es gibt Eltern, Freunde, die älter werden, die sterben, vielleicht Schwierigkeiten mit dem Alterungsprozess haben. Und dann ist es besser, man fängt dann vorher schon mit an. Nun gibt es ja verschiedene Arten, wenn man ein wirklicher Moralphilosoph ist wie Sokrates, der sagt, man ist im Grunde genommen immer bereit zu sterben, wenn man rechtschaffen gelebt hat. Dann hat man nichts verpasst, wenn man früher stirbt. Und man hat viel verpasst, wenn man nicht rechtschaffen lebt. Und das beginnt natürlich in der Jugend.
Aber dieses soll man, wo Sie sagen, ja, man sollte, wie sieht das in der Praxis aus? Den Philosophen wird ja häufig vorgeworfen, ja, das sind die reinen Theoretiker. Wenn es denn dann soweit ist, sehen Sie dem Tod gelassen entgegen?
Ich meine, das ist etwas unvorsichtig, darauf zu antworten, weil es eventuell dann zu optimistisch oder arrogant klingt. Aber ich bin da nicht ungelassen, muss ich sagen. Und das hat verschiedene Gründe, unter anderem, dass ich natürlich schon viele schöne Jahre gelebt habe, dass ich mit meiner Frau, den Kindern und Enkelkindern sehr zufrieden bin, dass ich beruflich nicht ganz erfolglos gewesen bin und dass ich auch an Dingen Spaß habe, die nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun haben. Ich wandere gerne, ich höre mir Konzerte an, gehe in Theater- oder Opernaufführungen, so vieles andere. Und da gibt es ja auch nicht etwas, dass man eine bestimmte Fülle gemacht haben muss. Man freut sich, vor allem möchte man ja nicht zu lange sagen Alzheimer, Demenz sein oder hilfsbedürftig auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Wobei aber verhindern lässt sich das wahrscheinlich nicht.
Ja, weil wir es eben nicht beeinflussen können. Und die Demenz, die Sie gerade ansprechen, von den 85- bis 89-Jährigen, leidet bereits ein Viertel der Deutschen an Demenz. Das ist mit großen Herausforderungen verbunden. Und dann fand ich ganz interessant, bei Ihnen zu lesen, welche Rolle die Musik bei der Demenz spielt.
Ja, ich war selber überrascht. Meine Frau ist Musikerin, dass ich auch von anderen Gründen die Musik gerne mag. Aber dass die Musik diese Funktion hat, ich habe sie irgendwo mal auch genannt, die Musik ist wahrscheinlich die einzige Weltsprache, die wir haben, die ohne gewisse Vorkenntnisse jeder versteht und jeder gerne mitmacht. Und da scheint es zu sein, dass es ins Gedächtnis der jeweiligen Person eindringt, wenn sie Musik hören, wenn sie etwas tanzen, sich bewegen. Und das bleibt länger als andere Dinge und hilft dazu, dass es Phasen des Wohlseins und Wohlfühlens einschiebt und diese Phasen länger bleiben.
Gibt es da Erkenntnisse darüber, um welche Musik es sich handelt?
Das kann ich jetzt im Stegreif nicht sagen. Ich vermute, es darf keine zu stark aufwühlende Musik sein. Es darf keine langweilige Musik sein. Ich vermute zum Beispiel Tanzmusik oder tanzähnliche Musik, wo ein Rhythmus besteht, den man innerlich ein bisschen mitschwingend erlebt, ist wahrscheinlich sehr hilfreich. Und wenn ich etwas extrapolieren kann, in Münchner U-Bahn-Haltestellen wird klassische Musik im weiten Sinne von Barock bis Romantik gespielt, um die Aggressionen zu reduzieren anscheinend. So scheint auch die klassische Musik eine gute Hilfe zu sein. Aber da bin ich kein Fachmann.
Und interessant ist dann auch, dass es Phasen durchaus im Leben gibt, wo wir nicht altern, sondern uns verjüngen. Worauf kommt es dabei an?
Ja, unter anderem, dass man Herausforderungen hat, dass man die Herausforderung mit Leib und Seele entgegennimmt, dabei Erfolge hat und dann, wie das schon sagt, mit Leib und Seele dabei ist, mit Freude das erlebt. Freude verjüngt. Das sieht man schon im Gesicht. Ein froher Mensch sieht sehr viel jünger aus als ein grämlicher Mensch. Und auch wenn in der Philosophie vielleicht das Stichwort Kritik und unter Intellektuellen im Vordergrund steht und bei Kritik immer nur Ablehnung eine Rolle spielt, was eigentlich eine Verzerrung ist dessen, was Intellektuelle leisten sollen, ist das Gegenteil, etwas optimistisch in die Welt zu schauen, fröhlich zu sein und zu suchen, wo man fröhlich sein kann, wirklich eine kluge Lebenshaltung.
Und Sie haben dann die goldene Regel der Altersethik weiterentwickelt und haben dazu eine geriatrische Variante hinzugefügt. Wie lautet denn die?
Also zunächst mal, die goldene Regel kennt man ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und jetzt hier, was du als Kind und Jugendlicher willst, dass man dir nicht tut, das tu und übe auch nicht gegen die älteren und hilfsbedürftig gewordenen Menschen.
Wir haben gerade über das Sterben gesprochen und dass Sie gesagt haben, ja, Sie blicken dem Tod sogar in einer gewissen Gelassenheit entgegen. Wir haben im vergangenen Jahr einen plötzlichen Todesfall bei uns in der Redaktion erleben müssen und das hat uns den Tod sehr bewusst gemacht. Das war erstmal Schock, das war Starre, aber es hat am Ende auch einen gewissen Zusammenhalt gefördert. Welche unterschiedlichen Perspektiven gibt es noch auf den Tod?
Zunächst mal ist das ein sehr schöner Hinweis. Man kann ja davon ausgehen, von der Tradition, wo man klassischerweise einen Beerdigungsgottesdienst gemacht hat, dann auf dem Friedhof eine entsprechende Feier oder Veranstaltung gemacht hat. Und anschließend gab es die sogenannte Leichenschmaus. Man traf sich zusammen und hat zunächst mal Revue passieren lassen, die Beziehung, die man zu dem Betreffenden, zum Verstorbenen gehabt hat. Man hat untereinander wieder Gespräche geführt. Und da sind Leute, die eventuell über Jahre und Jahrzehnte sich nicht mehr getroffen oder verfeindet waren. Und nach wechselt dann das auch wieder in eine lebensfrohe Einstellung. Und ich finde das als Grundmuster, man kann das nicht immer nachmachen, als Grundmuster nicht falsch. Das Leben will eigentlich leben.
Und da gibt es einen sogenannten Spruch, den Trost der Philosophie. Und das beschreiben Sie, ein Politiker aus dem römischen Hochadel, der zu Unrecht zum Tode verurteilt wurde, hat einen Bestseller geschrieben. Was hat Boetius geschrieben?
Boetius hat diesen Bestseller geschrieben, Trost der Philosophie. Das ist im Grunde genommen eine Art ja psychoanalytische Selbstbehandlung. Der ist ins Gefängnis, kann nicht mehr damit rechnen, dass er freigesprochen wird, obwohl er zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wird, hadert damit zunächst mal, warum trifft das mich, einen Unschuldigen, und dann noch in dieser Schärfe eines Todesurteils. Und dann kommt die Frau Philosophia, und das ist im Grunde genommen, kann man sagen, ein Selbstgespräch, und die sagt, oder die verlangt von ihm, dass man sich ändern soll, und sie nimmt ihn an der Hand und führt ihn schrittweise zunächst mal von der Anerkennung, dass er zu Unrecht verurteilt ist, zur Annahme des Urteils, zur Überlegung, was ist denn im Leben wichtig, weshalb man das dann auch relativieren kann. Und dann treten Dinge wie Rechtschaffenheit auch in den Vordergrund. Und am Ende tritt er dann gelassen dem Tod entgegen.
Lässt sich das übersetzen, was wir im Alltag so häufig hören? Ja, du musst einfach mal loslassen. Lässt sich das dahingehend übersetzen?
Also loslassen kann man sagen, aber das ist schon eine extreme Verkürzung, weil es hier ja auf den entsprechenden Prozess ankommt. Ist eine Auseinandersetzung des Menschen mit sich selber. Und das Loslassen, das klingt zu einfach. Man hängt am Seil und dann lässt man das Seil weg.
Ja, und gerade die Auseinandersetzung mit sich selbst, die kann ja auch sehr wehtun. Deswegen scheuen natürlich auch viele Menschen diesen Weg. Warum sagen Sie, ist es dennoch ein guter Weg?
Ja, selbst wenn es wehtut, ist ja nicht falsch, wenn man diese Schmerzen, die man dann in sich hochkommen lässt, dann auch aushält. Ich finde, das gehört auch wahrscheinlich zu einem guten Ton, zu einem guten Tod, dass man am Ende noch mal sich verabschieden kann. Weshalb der plötzliche Tod wahrscheinlich nicht mal das Ideal ist, sondern dann kann man mit seinen Nahestehenden, vielleicht auch Berufskollegen reden. Man kann sagen, das habe ich falsch gemacht, auf jenes bin ich stolz, da bitte ich um Verzeihung. Und dann sagen, jetzt habe ich die Sache abgeschlossen. Und das, wenn das fehlt, ist das schon etwas traurig. Auch für die Hinterbliebene dürfen nicht vergessen. Denn der andere ist ja gestorben.
Weil so viel ungesagt bleibt.
Ja, der andere ist gestorben, aber die Hinterbliebenen müssen damit leben.
Ja, und wer philosophiert, sagt Goethe, ist mit den Vorstellungen seiner Zeit nicht einig. War das für Sie ein Antrieb, sich mit der Philosophie zu beschäftigen?
Also mein Antrieb war zunächst einmal Fragen der Physik und der Astrophysik und der Astronomie. Ich habe in der Schulzeit sehr viel mehr diese Dinge betrieben, Physik und Mathematik. Habe dann die Dinge gelesen, die dazugehören, also Heisenberg, Planck und Einstein, Bohr und so weiter. Und wollte ursprünglich dann auch Physik und Philosophie miteinander kombinieren. Und es waren etwas äußere Gründe, warum ich dann primär bei der Philosophie geblieben bin. Ein bisschen jugendliche Arroganz zu glauben, die eigentlich philosophischen Fragen wie Freiheit seien, die sich von der Quantentheorie entstehen, seien schon gelöst. Und zum anderen die Äußerlichkeit, dass die Räume der Physik in Münster, wo ich angefangen habe, zu weit weg waren, um in der Viertelstunde hin und her zu gehen.
Wobei ja auch gerade auch Physik und Philosophie sehr vieles gemeinsam haben, aber dann könnte man ja auch sagen, ja, aber manche Antworten findet die Wissenschaft eben doch nicht und dann landet man in der Philosophie. War es bei Ihnen so rum?
Also ein bisschen ja. Ich meine, die Antwort auf die Frage der Freiheit, das war ja eine Debatte, die diese Personen geführt haben. Und das waren ja gerade Weizsäcker und Heisenberg Leute, die sehr stark die Philosophie, vor allem die Antike, Platon, kannten, die von dort her fähig waren, dann über den Horizont der reinen Fachphysik hinaus diese Dinge zu diskutieren.
Und dann gibt es einige Spezialgebiete, die sich bei Ihnen entwickelt haben. Kant, Aristoteles, Moralphilosophie, das Thema Gerechtigkeit. Wie kam es zu diesem Themenspektrum?
Also Stichwort Gerechtigkeit hat auch dann tiefe Wurzeln aus meiner Jugendzeit schon. Ich bin dann aus äußerlichen Gründen mein Abitur nicht in Münster, sondern in Dortmund gemacht und habe dann sozusagen die Arbeiterperspektive gesehen, die schönen, wenn man so will, Stahlwerke mit dem Abstich und diesem roten Himmel, der dann zu sehen war. Und die Frage, wie kann man das gerecht behandeln, die verschiedenen Schichten und Gruppen eines Volkes. Ansonsten vielleicht auch ein bisschen von meiner eigenen Mentalität, die Gerechtigkeit halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und das hat sich dann das Leben durchgezogen, nicht immer im Vordergrund, aber dann mehr und mehr zu einem Schwerpunkt.
Wie ist denn dieses Thema Gerechtigkeit entstanden? Manchmal ja dadurch, dass man eine gewisse Ungerechtigkeit erlebt hat. Lässt sich das in Ihren Lebenslauf irgendwo reininterpretieren? Sie sind ja geflüchtet, kommen ursprünglich aus Oberschlesien und sind dann in der Nähe von Paderborn erstmal gelandet.
Ja, ich meine, da will ich etwas vorsichtiger sein. Die Vertreibung war sicher kein humanitärer Akt und die Polen und Russen haben sich da nicht besonders freundlich verhalten und völkerrechtlich würde man das heute ja nicht mehr zulassen. Aber ich meine, damals war ich jung genug und unvorbelastet genug, dass ich schlicht Spaß gehabt habe, was ich machen konnte. In der Schule habe ich mich wohlgefühlt, vorher schon im Kindergarten. Also da war nicht mal gerecht. Eher so, wenn ich das Gefühl hatte, im Kindergarten und in der Schule wurde jemand zu Unrecht bestraft oder auch zu Unrecht bevorzugt, dass ich ganz spontan etwas dagegen hatte.
Und haben Sie die Antworten letztendlich in der Philosophie finden können, die Sie gesucht haben?
Also die Philosophie bringt vieles bei, aber sie bringt zunächst einmal die Fähigkeit des Reflektierens. Man schafft Begriffe, was ist denn Gerechtigkeit, wie kann man darüber reflektieren, gibt es dazu Prinzipien, gibt es Argumente dafür und dagegen und nicht für Einzelfälle. Für mich war auch am Rande dessen, wenn das mit der Philosophie mir nicht so geklappt hätte, wäre ich dann ins Jusstudium gegangen, wäre dann vielleicht Richter geworden. Also das wäre die Aufgabe, dann Regeln und Prinzipien, die vorgegeben sind, im Einzelfall zu beurteilen. Das macht mir auch Spaß, unter anderem, wenn ich da auch in Zeitungsessays dann schreibe. Aber als Philosoph ist man zunächst nur, aber immerhin für die Prinzipien zuständig.
Und ganz besonders begeistert hat Sie dann die politische Philosophie. Das nächste Buch, was erscheinen wird, wird sich mit dem Thema Europa befassen. Warum war Ihnen das ein dringendes Anliegen, über Europa zu schreiben?
Einmal, weil ich in verschiedenen Ländern Europas auch was zu tun habe und möchte mal die Zusammenhänge sehen. Dann, weil ich in der Schweiz gesehen habe, wie verschieden man auf Europa blicken kann. Und dann noch vieles andere. Angefangen mit dem, was ich etwas hart einen verbalen Imperialismus nenne, dass wir von Europa sprechen und meistens nur die Europäische Union nennen. Aber die Schweiz, Norweger, Island gehören auch dazu. Auch die anderen Länder, die jetzt sozusagen nicht im klassischen Westen sind, haben viele Gemeinsamkeiten mit unserer Kultur, mit der Musik. Und das alles mal zu beleuchten und nicht zuletzt die Fragen, ist Brüssel auf dem besten Weg, eine bürgerfreundliche Union zu schaffen?
Und?
Meine Antwort ist skeptisch. Ich halte die Union, die Europäische Union, für die größte politische Innovation seit dem Zweiten Weltkrieg. Erstmal hat es uns Frieden mitgeholfen. Es geht nicht auf die Union selber zurück, da sind andere Faktoren. Zweitens ist es ein Vorbild für die ganze Welt, das ist wahr, aber es ist zu zentralistisch. Es greift zu sehr in die Eigenarten eines Landes ein. Wir sind doch ein Land mit vielen Sprachen, mit vielen Kulturen. Wir haben die Gemeinsamkeit, sagen wir mal, der Bibel, die Gemeinsamkeit von Homer, die Gemeinsamkeit des griechischen Theaters, aber dann die verschiedenen Varianten. Und das wird unnötigerweise an vielen Stellen von Brüssel verkürzt.
Aber das ist natürlich auch eine große Herausforderung, dann mit einer Stimme zu sprechen, wenn es jetzt um Geopolitik geht. Wir haben das gerade eben auch in den Nachrichten gehört. Heiko Maas hat die Europäische Union aufgefordert, in dem Konflikt, im Nahostkonflikt jetzt zu vermitteln. Aber wie will man da mit einer Stimme sprechen, wenn die Interessen natürlich auch so unterschiedlich sind?
Ich halte den Versuch von Herrn Maas nicht für falsch. Europa und die verschiedenen Länder sind dort gut angesehen. Aber schon das Ansehen, das Frankreich hat, ist ein anderes als von Großbritannien und wieder ein anderes von Italien oder von Deutschland. Und gerade wegen unserer kulturellen Vielfalt. Bei uns können Kleinstädte leicht mit Großstädten der USA kulturell konkurrieren oder mithalten. Gerade wegen dieser kulturellen Vielfalt können wir nicht erwarten, dass wir im Recht, in der Politik, im Militär und so weiter mit einer Stimme sprechen. Es sei denn, es ist eine sehr formale. Aber wenn es die konkrete Frage geht, wen schicken wir hin, was machen wir, gibt es unterschiedliche Interessen.
Und die hat natürlich jedes Land individuell auch für sich. Sie haben sehr lange in der Schweiz gelebt. Wie haben Sie das dort wahrgenommen? Denn der Schweiz kommt ja in vielfacher Hinsicht eine Sonderrolle zu.
Das ist wahr. Zunächst mal die Schönheit der Sonderrolle. Die haben seit vielen Generationen keine Kriege geführt und auch keine mehr verloren. Es ist also eine Menge an kulturellem und auch anderem Reichtum in dem Lande, was wir in Deutschland im Laufe der Jahrhunderte aufs Spiel gesetzt haben. Dann die kulturelle Vielfalt. Wir haben die Deutschschweiz, die wiederum Basel, Zürich, St. Gallen wieder Unterschiede hat. Wir haben dann die Weltschweiz, also Genf und Lausanne. Wir haben das Tessin. Wir erleben also auf einem kleinen Ort einen Teil der kulturellen Vielfalt Europas.
Und wenn es jetzt um politische Verhandlungen geht, welche Rolle nimmt die Schweiz da ein? Haben Sie da etwas feststellen können?
Also die Schweiz geht zunächst mal ihren eigenen Weg. Etwas zugespitzt gesagt, wie lange eine Schwangerschaft dauert, das entscheidet jeder Kanton für sich. Ich meine, diese Art Kantönligeist ist die spöttische Variante. Aber sie haben ein hohes politisches Verantwortungsgefühl, eine hohe Erfahrung, die Fähigkeit, lange zu verhandeln. Und das, was die Schweizer in Brüssel als Verhandlungsergebnis herausbekommen hat, kann man als fast als Wunder bezeichnen. Das wird den Briten wahrscheinlich nicht mehr so gelingen.
Haben Sie das persönlich auch erlebt? Haben Sie das mitbekommen? Sie haben ja beispielsweise auch ein Jahr damals in den USA gelebt. Haben Sie da etwas spüren können, welche Rolle da die Schweiz innehat?
Also in den USA nicht speziell. Abgesehen davon, dass ich später mal zu Vorträgen in Chicago war und man die Chicago-Freunde mir empfohlen haben, ins Swiss Hotel zu gehen, eins der schönst gelegenen mit einem wunderbaren Blick auf die Seenplatte. Aber da fiel das nicht so sehr auf. Aber sozusagen generell, wenn man aus der Schweiz kommt, hat man meistens, auch wenn ich als Ausländer von der Schweiz komme, einen Vorteil.
Gut, dann ist das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in S-Hörns. Leute, die Zeit ist uns weggelaufen. Ottfried Höfe, Ihnen alles Gute für das nächste Buch.
Eins gehört. SWR.